Liebe Zuhörer, heute geht es um ein Thema, das schon häufig im Zentrum hitziger Diskussionen um die Bibel stand, nämlich um das Thema Sklaverei. Sklaverei ist ein Begriff, mit dem wir Unrecht, Ausbeutung und dunkle Kapitel der Geschichte verbinden. Umso irritierender ist es, dass auch die Bibel davon spricht und Sklaverei scheinbar nicht eindeutig verbietet. Wie passt das zu einem Gott, der für Gerechtigkeit und Freiheit steht? Und warum wird sie im Alten Testament geregelt, statt abgeschafft? Weshalb fehlt im Neuen Testament ein klares Verbot zur Sklaverei? Über diese spannenden und herausfordernden Fragen spreche ich heute mit Joel White. Er ist Professor für Neues Testament an der FDH Gießen und hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDH Podcast und wir steigen jetzt direkt ein in dieses spannende Thema. So, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Jetzt sitzt er mir hier gegenüber, Herr Professor White. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr White, wie kommt es zu Beginn, dass Sie sich so intensiv mit einem Thema wie Sklaverei in der Bibel beschäftigt haben? Und warum ist dieses Thema Ihrer Meinung nach auch heute noch so relevant?
Ja, also zur ersten Teilfrage, wie ich dazu kam. Ich bin gerade noch dran, einen Philemon-Kommentar herauszugeben. Ich habe mich jahrelang mit dem Philemon-Brief beschäftigt und im Zuge dessen mich natürlich auch intensiv mit der Frage der Sklaverei in der Antike beschäftigen müssen, weil es geht im Philemonbrief um einen Sklaven, den Paulus zurückschickt an seinen Herrn. Und von daher, ich habe da mich wirklich vertiefen müssen in dieses Thema. Das war aber keine mühsame Sache. Ich habe es genossen, diesen intensiven Blick in diese Frage machen zu dürfen. Und das führt dann zur zweiten Frage, wo man sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall relevant, wenn man die Statistik anschaut. Es ist unser Jahrhundert mehr denn je mit diesem Thema beschäftigt. Also die Sklaverei ist nicht etwas, was in der Vergangenheit liegt, sondern es gibt enorm viele Menschen, die in Sklaverei oder in sklavenähnlichen Zuständen arbeiten heute.
Das führt mich sofort zu meiner zweiten Frage. Bevor wir in den biblischen Befund tiefer einsteigen, lassen Sie uns den Begriff Sklaverei etwas näher betrachten und klären. Wenn wir in der Bibel von Sklaverei sprechen, meinen wir dasselbe wie die grausame Sklaverei der Neuzeit heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke, tatsächlich müssen wir da wirklich klar sein, dass es gewisse Ähnlichkeiten in gewissen Dingen gab oder in Teilbereichen der Sklaverei mit der Antike in Bezug auf die moderne Sklaverei oder die neuzeitliche Sklaverei und manche Dinge, die ganz anders waren. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir an Sklaverei denken vor unserer Zeit, dann denken wir an den amerikanischen Süden sehr stark. Das, was wir in den Filmen kennen. Ne? Und das prägt unser Bild von der Sklaverei. In der Antike war es sagen wir so, ein viel differenziertes Bild von der Sklaverei. Also die Sklaverei gab es nicht sozusagen. Es gab verschiedene Arten von der Sklaverei. Es gab eine Art von Sklaverei, die dem sehr ähnlich ist, was wir im amerikanischen Süden sehen oder aus den Filmen, aus dem Unterricht kennen. Und das war sozusagen die Kriegsgefangenen, die in den Minen gearbeitet haben oder auf den Galionsschiffen und so weiter. Also das war brutal und eigentlich auch darauf ausgerichtet, diese Menschen schließlich umzubringen. Also ein langsamer Tod, ja, sozusagen. Und das kann man sagen, okay, es war genauso grausam wie im amerikanischen Süden. Es gab aber auch Haussklaven, die haben im Haus von einem Herrn mitgearbeitet, und mitgearbeitet ist tatsächlich das Wort. Sklaven und Freien haben oft zusammengearbeitet. Das war nicht aufgeteilt, die Sklaven auf dem Feld und die Weißen im Haus, sondern oft zusammen, wie in einem Betrieb. Denen ging es in der Regel besser, und dann gab es sogar dienstleistende Sklaven. Also das waren wirklich Arbeitskräfte mit extrem wichtigen Kompetenzen, Pädagogen oder Ärzte oder Buchhalter, die sich zum Teil auch selbst in die Sklaverei verkauft haben, weil das war wie eine sichere Arbeitsstelle.
Das heißt, sie waren da schon unter anderem freiwillig dort?
Ja, tatsächlich. Und so muss man unterscheiden, mit welcher Art von Sklaverei haben wir es zu tun? Ich nehme an zum Beispiel, dass bei Philemon es um einen Haussklaven geht, vielleicht sogar einen dienstleistenden Sklaven, dem es relativ gut ging. Ja. Und noch ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der Antike und dem, was wir aus dem amerikanischen Süden kennen, ist die Tatsache, dass Sklaverei in der Antike überhaupt nichts mit Rassen zu tun hatte. Ja? Also es war keine Rassenideologie. Das kam erst in der Neuzeit auf. Das heißt, hatte gar nichts mit Hautfarbe zu tun. Natürlich gab es auch Rassismus damals. Also wir sind besser als die anderen Rassen, das gab es seit Menschengedenken. Aber das war nicht das, was die Sklaverei vorantrieb. Jeder konnte Sklave werden, ob dunkelhäutig oder weißhäutig. Und jeder besaß auch Sklaven, egal welche Hautfarbe. Das spielte keine Rolle.
Im Alten Testament, etwa in Levitikus 25, wird Sklaverei ja recht ausführlich geregelt. Und da stellt man sich beim Lesen die Frage, warum schafft Gott die Sklaverei nicht einfach ab?
Ja, das ist eine Frage, die wir stellen, weil für uns klar ist in der Moderne, dass Sklaverei etwas ganz an sich etwas ganz Schlimmes ist. Ja? Und wiederum, wir müssen uns in eine Welt hineindenken, wo Sklaverei von allen akzeptiert wurde. Ja? Also es gab keine, zu der Zeit in Israel und erst später auch im Neuen Testament, wirklich keiner, der gedacht hätte, wir müssen die Sklaverei abschaffen. Das hat es gar nicht gegeben. Sondern die Impulse, die wir im Alten Testament sehen, waren, und das empfand man als human, wie schaffen wir ein System, das gerecht ist, wo Sklaven geschützt sind vor Übergriffen und vor Brutalität. Also die Idee gab es schon. Und maßgeblich daran beteiligt war das Alte Testament. Also die schaffen wirklich ein System, das diese Auswüchse lindert, vor allem mit der Vorstellung, Sklaverei soll begrenzt sein auf eine bestimmte Zeit und Sklaven haben bestimmte Rechte. Das ist sollte keine Unterklasse werden in der Gesellschaft und so weiter. Also Gott arbeitet nicht abstrakt über allen Kulturen hinweg, sondern die Schrift ist nicht so zu verstanden als Dekret für alle Zeiten und auf einer abstrakten Ebene für alle Völker, sondern Gott macht Geschichte mit Israel und wie könnte man sagen, bildet sie heran, damit sie im Laufe der Geschichte erkennen und erfahren, wer er ist. Und der erste Schritt ist zu sagen, Sklaven sind auch Menschen mit Rechten. Und das ist schon ein großer Fortschritt in der damaligen Zeit.
Heißt das, man muss die alttestamentlichen Gesetze eher als eine Art Schutz für Schwächere verstehen? Und sieht man hier Ansätze, die über das damalige Umfeld des alten Vorderen Orients hinausgehen, wenn man das mit anderen Kulturen vergleicht?
Ja, auf jeden Fall. So würde ich es beschreiben. Und das ist von den Altertumswissenschaftlern ist das schon auch anerkannt, dass im Jüdischen etwas oder im Alttestamentlichen etwas aufkommt, was vorher nicht da war. Nämlich, Sklaven haben auch Rechte. Es wird nicht unterschieden bei Bestrafung, ob ein Freier oder Sklave eben ermordet wurde oder ihm in irgendeine Form Gewalt angetan wurde, sondern die Strafe ist gleich, das gab es vorher nicht. Also die Reichen, die Einflussreichen konnten mildere Strafen erwarten. Plötzlich haben wir im alttestamentlichen ein ganz neues Prinzip, das aufkommt. Und wiederum, die Zeit sollte begrenzt sein. Sklaven bekamen auch Rechte auf freie Tage, auf den Sabbat. Also das hat es nicht in der Umwelt gegeben, dass man besonders auf die Rechte der Sklaven geschaut hat. Und hier kommt tatsächlich ein Prinzip auf, das noch nicht die Abschaffung der Sklaverei fordert, aber doch so langsam Dinge oder Vorstellungen in die Welt setzt, die dazu führen, auch im Neuen Testament.
Ja, das ist genau meine nächste Frage. Wir finden das ja auch im Neuen Testament, etwa in Epheser 6. Da wird Sklaverei nicht abgeschafft. Hat das ähnliche Gründe? Müssen wir Sklaverei differenziert verstehen? Ja. Was ist da der Hintergrund?
Genau. Also wiederum, ja, in der Umwelt war das einfach vorausgesetzt. Es gibt die Sklaverei. Ja, niemand hat hinterfragt, ob es geben darf. Ja, es war sozusagen Teil der Natur für viele, ja. Und selbst wenn du von ehemaligen Sklaven hörst oder manches Schreiben haben wir von ehemaligen Sklaven, Epiktet, der Philosoph war ein ehemaliger Sklave. Und noch keiner von ihnen sagt, wir schaffen die Sklaverei ab. Sie wollten nicht selbst Sklaven werden und taten alles, um aus diesem Zustand herauszukommen. Aber es fiel tatsächlich niemandem ein, zu sagen, schaffen wir das Ding ab. Es war sozusagen Teil der Landschaft, Teil der Struktur der Welt. Und man konnte nicht vorstellen, dass es ohne Sklaverei geht. Und Paulus oder Jesus waren auch Kinder ihrer Zeit sozusagen, die innerhalb einer Kultur arbeiten und mit den Voraussetzungen, Normen und Konventionen der Kultur arbeiten, um etwas über Gott zu sagen. Ja? Die stehen nicht über der Kultur, in der sie leben. Ja? Das ist unsere Vorstellung. Sie hätten damals das schon sehen können.
Jetzt haben wir ja auch in anderen Bereichen Aussagen von Jesus und Paulus, wo sie sich gegen die Kultur stellen, manche sexualethischen Fragen. Wieso wird das dann nicht bei der Sklaverei getan?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber wiederum, was Sie sagen in Bezug auf die Sklaverei, ist schon fortschrittlich. Ja? Also wiederum auch bei Paulus in seinen Anweisungen. Er spricht Sklaven direkt an. Ne? Er hat Anweisungen an sie. Das ist ein enormer Schritt nach vorne. Denn wenn wir das zum Beispiel mit Aristoteles vergleichen, der genauso Haushalte anspricht. Er spricht nur den Hausherrn an und sagt, schau, dass deine Sklaven dies oder jenes tun. Und dann kommt Paulus und spricht die Sklaven an, nimmt sie als Menschen wahr, ja, und grenzt die Macht ihrer Herren ein und sagt allen, hey, ihr seid alle unter einem Herrn. Also das sind Prinzipien drin, die schon, sagen wir, den Keim aufgehen lassen, der dann doch in westlichen Ländern, von biblischen Prinzipien beeinflussten Ländern, dazu führen, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und sonst nirgends auf der Welt. Ja?
Sie haben das eben ausgeführt, auch wenn die Kultur dadurch nicht verändert wurde, zumindest auf einen Schlag, haben wir ja doch auch die Aussage, dass Paulus klar macht, vor Gott gibt es weder Jude noch Grieche noch Freien noch Sklaven. Das heißt, vor Gott ist diese Trennung quasi schon aufgehoben, aber noch nicht kulturell umgesetzt worden. Oder wie sehen Sie das?
Ja, genau. Also genau das sollte die Gemeinde damals vorleben. Wiederum, das waren so kleine Gruppierungen von Menschen, die hätten nicht einmal überlegt, wie können wir die Gesellschaft ändern. Ja, die waren am Überleben, mit dem Überleben beschäftigt, sagen wir so. Aber innerhalb der Gemeinde, dann merken wir, das wird immer wichtiger. Ja, also Frauen, Männer, Sklaven, Herren, Juden, Grieche, wie Sie gesagt haben, da gibt's keine Unterschiede mehr im Wert. Ja. Die Rollen, die wurden nicht irgendwie aus der Welt geschaffen. Aber dennoch ist es unglaublich, dass man sagt, okay, von der Wertung her macht Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen und alle sind auf einer Ebene. Und dann kommt ein Prinzip ein von Jesus selbst, ne, von dem die Bibel spricht, Philipper 2 vor allem. Jesus selbst wird Diener. Ja, er kommt auf die Erde, obwohl er hohen Status hat, nimmt er niedrigen Status an, um anderen zu dienen. Ja. Und genau da, denke ich auch, ist ein Prinzip vorhanden, dass, wenn wir es wahrnehmen, dann verändert das die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Sehr, sehr stark. Ja.
Jetzt ist der Philemonbrief, Sie haben das eben schon angedeutet, ein Brief aus dem Neuen Testament, mit dem Sie sich im Zusammenhang Ihres Kommentares sehr intensiv befasst haben und bei dem das Thema Sklaverei dem gesamten Brief zugrunde liegt. Wie verändert der Umgang von Paulus mit diesem Sklaven, der den Namen Onesimus trägt, unseren Blick auf dieses Thema?
Ja, eigentlich sehr stark. Und das hat mich fasziniert an diesem Brief. Wiederum, wir könnten auch aus westlicher, moderner Perspektive sagen, oh, Sklaverei ist ekelhaft, er hätte das abschaffen müssen. Wieso macht er überhaupt irgendwie mit? Wieso würdigt er überhaupt den Sklavenbesitzer? Das sind Dinge, die wir aus unserer Perspektive fragen. Und wiederum, wir müssen diesen Text wahrnehmen in seiner Zeit und in seiner Kultur. Und dann fallen ein paar Dinge auf, die wirklich interessant ist. In keinem anderen Brief ist so viel, also verhältnismäßig, so viel Familienmetaphorik vorhanden. Ja, das heißt, Bruder und Schwester und Vater und so weiter. Also Paulus nennt Philemon sein Bruder und Onesimus ist sein Sohn. Und also das ist wirklich auffallend, wie stark das vorkommt. Und dann überlegst du, was heißt das, wenn Onesimus als von Philemon, seinem Herrn, als Bruder aufgenommen werden soll. Das sagt Paulus. Ich schicke ihn zurück sozusagen und bitte nehme ihn auf wie mich, nicht länger als Sklave, sondern als geliebten Bruder. Ja? Die Römer hatten ihre Brüder und Schwestern nicht versklavt. Kein Volk tut das, ja? Sondern es war die Vorstellung da, wenn ein nächster Verwandter in die Sklaverei verlangt, dann hast du eine Verantwortung, alles drauf zu setzen, dass er wieder rauskommt. Ja? Hier ist ein Prinzip vorhanden, das plötzlich es ermöglicht, Sklaven neu zu betrachten und zu sagen, wenn sie wirklich unsere Brüder sind, und das geht auf Jesus zurück, diese Idee, dass wir Familie sind, seine Nachfolger, dann muss das Konsequenzen haben für die Beziehung. Oder ein anderes Beispiel, dass er einfach voraussetzt, dass Gott hinter dieser ganzen Sache steht. Er sagt in Vers 15 vom Philemonbrief, es ist nur ein Kapitel, wer weiß, ob Gott dich deswegen getrennt hat oder Onesimus von dir deswegen getrennt hat, damit du ihn wieder empfängst als Bruder. Und du merkst, okay, dann bringt er Gott ins Spiel und da kommt ein ganzer Hintergrund im Jüdischen mit, diese Vorstellung von Sklaverei, die begrenzt ist und dass Israel in der Sklaverei war und dass Gott sie befreit hat. Also hinter all dem ist die Idee, okay, Gott bemühte sich mit Israel, sie zu befreien. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber einander in der Gemeinde. Zunächst einmal nur auf der Gemeindeebene, sagen wir so. Die haben nicht gedacht, wir könnten die Welt überhaupt beeinflussen. Das ist ein paar hundert, paar tausend Nachfolger von Jesu zu diesem Zeitpunkt auf der ganzen Welt. Ihnen nie in den Sinn gekommen, wir könnten die Gesellschaft verändern. Ja? Aber innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft, da werden Kräfte freigesetzt, die darin münden, dass Jahrhunderte später, und es dauerte viel zu lang, das sehe ich auch, diese Pflanze aufging. Also dass die Sklaverei abgeschafft worden ist in Ländern, die von der Bibel beeinflusst worden ist, können wir zum Teil dem Philemonbrief zuschreiben.
Wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart blicken, was würden Sie sagen, bedeutet dieses Thema zum Schluss für uns heute, gerade im Blick auf moderne Formen von Ausbeutung oder Sklaverei?
Ja, die Statistik sagt uns tatsächlich, dass das letzte Jahrhundert, und es hat sich nicht verändert im 21. Jahrhundert, in dieser Hinsicht wirklich schlimm ist. Also es werden Sklaven überall gehalten, nicht viel anders als damals. Und dann kommen andere Formen der Sklaverei oder sklavenähnlichen Zustände vor. Also dass man aus den Philippinen in arabische Ländern oder nach Europa kommt und wirklich kaum bezahlt wird, kaum Freiheit hat. Also es ist keine offizielle Sklaverei in diesem Sinne, aber es ändert sehr und diese Menschen sind keineswegs frei. Also das müssen wir zunächst einmal wahrnehmen. Sklaverei ist nicht ein Problem der Antike, Sklaverei ist ein Problem in Europa, sehr stark, mit Menschenhandel und Zwangsprostitution und alles, was dazugehört. Also es soll uns sensibilisieren, zunächst einmal dafür, dass es das gibt. Und Gemeinden, würde ich sagen, sollten innerhalb ihrer Möglichkeit überlegen, wie können wir was tun. Denn auch wir können nicht über Nacht die Gesellschaft ändern. Ja? Aber man kann bei illegalen Einwanderern oder Flüchtlingen oder in Bordellen, ich kenne Menschen, Frauen, die gute Beziehungen zu den Frauen dort haben und und ihr Leid lindern, ja, aus einem biblischen Impuls, der wirklich damals radikal war und dann aufgeht, jeder Mensch ist vor Gott genauso wertvoll wie jeder andere, ja. Ich würde sagen, das ist genauso wichtig wie politisches Engagement auf der Ebene der Gesetze und Parlamente, dass wir für gute Gesetze und Veränderungen agieren wollen, dass wir auch auf der Ebene, wo wir leben, schauen, wo sind Menschen in Not, wer lebt hier in sklavenähnlichen Zuständen, was können wir dazu tun, um ihr Leid zu lindern.